Schönen guten Morgen miteinander. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Und in dieser Serie den Reichtum in Christus entdecken weiterzufahren. Das Thema von heute heisst, wie ihr bereits gehört habt, der Schlüssel zur neuen Identität. Und ich möchte ganz einen spannenden Text lesen aus dem 1. Korinther 4. Ich lese Vers 1 bis 7. 1. Korinther 4, 1 bis 7. Nun wisst auch ihr, wie ihr von uns denken müsst. Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat. Und was erwartet man von jemand, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mich spricht. Urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt, und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Geschwister, wenn ich jetzt so viel und mit immer neuen Vergleichen von mir und Apollos gesprochen habe, geschah das in eurem Interesse. An unserem Beispiel wollte ich euch zeigen, was es bedeutet, die Grenzen nicht zu überschreiten, die uns durch die Schrift gesetzt sind. Keiner von euch darf den einen von uns auf Kosten des anderen hervorheben und sich damit auch noch wichtig machen. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du denn damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass wir heute am Morgen einmal mehr in deine Gegenwart kommen dürfen. Danke, dass du da bist. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns ein Stückchen von deiner Herrlichkeit zeigst heute. Ich bitte, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir deine Stimme dürfen vernehmen. Weil wo du redest, da geschieht Veränderung. Danke, dass wir dir die Zeit dafür ganz übergeben. Amen. Der Apostel Paulus, der die Ziele schreibt, ist da im Text gerade in einer ziemlich dummen Situation. Und zwar herrscht in der Gemeinde in Korinth Streit. Der Paulus hat ursprünglich die Gemeinde gegründet. In der Zwischenzeit sind aber noch andere Evangelisten reingekommen. Und die haben auch in dieser Gemeinde evangelisiert und haben in dieser Gemeinde auch Leiter eingesetzt. Jetzt hat die Gemeinde sich nicht einigen können, wer der Chef ist. Die einen Leute haben gesagt, weisst, ich bin von Paulus höchst persönlich eingesetzt worden. Wieder andere haben gesagt, nein, ich bin von Petrus getauft worden. Wieder andere, nein, der Apollos, das ist der, der uns eingesetzt hat. Das ist der Letzte, der da war. Es ist ein Machtkampf ausgebrochen in dieser Gemeinde. Und der Paulus schreibt jetzt die Ziele an die Streithals und sagt im Vers 6 und 7 ziemlich genau, wo ihr Problem ist. Er sagt da, die Wurzel von eurem Problem ist euer Stolz. Stolz war nicht nur damals ein Problem, sondern Stolz ist auch heute noch ein riesengroßes Problem. Stolz ist der Grund, warum wir nicht miteinander auskommen und warum es immer wieder Streit gibt. Stolz ist der Grund, warum wir so schnell getüpft sind wegen etwas. Es ist der Grund, warum Beziehungen auseinandergehen. Es ist der Grund für Krieg, sowohl im Kleinen, aber auch im Grossformat. Stolz ist die Wurzel von allem Übel. Ganz spannend, wo Satan am Anfang von der Bibel die Menschen verführt, packt er sie an ihrem sensibelsten Punkt. Wenn ihr von dieser Frucht esset, werdet ihr sein wie Gott. Satan hat gewusst, wo er die Menschen packen kann, nämlich bei den Wurzeln. Bei den Wurzeln, beim Stolz. Vielleicht denkst du jetzt, puh, Stolz. Zum Glück betrifft mich das nicht. Habe ich da gerade so einen Anflug von Stolz vernommen? In fast allen traditionellen Kulturen bis zum 20. Jahrhundert ist man davon ausgegangen, der Grund, warum Menschen böse sind, ist Stolz. Schon die griechischen Philosophen haben von der Hybris geschrieben, vom Stolz. Heute in unserer westlichen Gesellschaft ist das nicht mehr so. Das ist keine Tatsache mehr. Heute liest du doch oft, und ich das vielleicht ein bisschen karikieren, die Person ist Täter geworden, weil die halt einfach eine schwierige Vergangenheit gehabt hat. Oder, weisst, er ist Opfer von seinen Umständen. Ja, wir haben uns in der Beziehung halt einfach auseinandergelebt. Er hat die Tat da, weil er halt keinen Selbstwert mit auf den Weg bekommen hat. Das ist eine ziemlich attraktive Lösung, weil der Mensch ist nicht schuld. Stellen wir uns mal folgende Situation vor. Da ist jemand vor seiner Therapeutin und die Therapeutin sagt Folgendes. Wir haben jetzt schon einige Sitzungen gehabt und nach reiflicher Überlegung denke ich, weiss ich, wo ihr Problem liegt. Sie sind stolz. Nein, das hört man heute nicht mehr. Man hört das nicht bei der Therapie, man hört das nicht irgendwo bei sonstigen Ratgeber oder Coaches und man hört es leider auch nicht in der Seelsorge. Vielleicht hört man Sachen wie, ja weißt du, du musst an dich selber glauben. Schau, dass dich nicht die Umstände dominieren, sondern dass du Herr über deine Umstände bist. Weisst du, du musst auch schauen, was du schon geleistet hast. Schau immer wieder her. Du bist eigentlich ganz wertvoll und ein Guter. Versteht ihr? Das ist alles schön und recht. Aber wenn wir nicht eigentlich das Problem aufzeigen, nämlich die Wurzeln, dann hilft das nicht. Du kannst zu einem Mann gehen, wo ganz neue Diagnose hat, Krebs. Und du kannst sagen, und zwar sehr seelsorglich, es ist ganz wichtig, dass sie sich nicht von ihren Umständen dominieren lassen. Aber wenn du nicht sagst, Entschuldigung, sie haben Krebs, dann bringt alles nichts. Du musst die Wurzeln der Sache ansprechen, dass dieser Person geholfen werden kann. Und darum mache ich heute Morgen mit euch ein bisschen Wurzelbehandlung. Die Wurzeln von dem Bösen nennt sich Stolz. Der erste Punkt von meiner Predigt heisst Beschaffenheit von unserem Ego. Beschaffenheit von unserem Ego. Der Paulus sagt in Vers 5 etwas ganz Spannendes. Keiner von euch darf sich damit auch noch wichtig machen. Das griechische Wort, das da gebraucht wird, ist Physio. Es kommt aus einer ganz spannenden Bedeutung. Es bedeutet eigentlich aufblasen sein. Der Luther schreibt, sei nicht aufgeblasen. Ganz spannendes Bild für unser Ego. Unser Ego ist aufblasen. Man kann so unser Ego am besten vergleichen mit so einem Ballon. Die Eigenschaft von einem Ballon ist ganz simpel einmal, er ist einfach leer. Es ist nur Luft drin. Aussen ist Luft, innen ist Luft. Man kann also sagen, der erste Punkt von der Beschaffenheit von unserem Ego ist, unser Ego ist leer. Ganz spannend. Egal, was wir versuchen, um unser Ego zu befriedigen, es bleibt immer leer. Egal wie viel Erfolg du hast, wie viel Geld du hast, welchen Titel du erreichst. Ganz egal, wie viel Lob und Anerkennung du bekommst oder sogar wie viel Vergnügen du hast. Jetzt, ich sage jetzt, in Party, in Sexualität oder in Drogen, weiss ich nicht was alles. Innerlich bleibst du immer leer. Egal, wie viel Luft du da rein pustest, es ist immer noch leer. Ich kann das aus meiner eigenen Lebenserfahrung sagen. Egal, was ich gemacht habe, ich bin immer leer geblieben. Jetzt haben aber viele Menschen das Gefühl, nein, das ist nicht so. Weißt du, wenn du Lob und Anerkennung bekommst, dann fühlt sich das auch gut an. Und wieder habe ich Bestätigung bekommen. Und wieder habe ich Kompliment bekommen. Ich würde mal fragen, wann ist genug? Wann ist genug Anerkennung? Letzten Endes hat noch niemand von euch jemals gesagt, bitte hör auf, die ehrlichen Komplimente von dir, die verletzen mich so. Bitte, das gute Feedback, das kann ich nicht mehr hören. Nein, vielmehr, gib mir mehr davon. Ah, gib mir noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Aber letzten Endes bleibt es leer, weil es einfach nur Luft ist. Unser Ego bleibt leer. Und jetzt kommt ein ganz spannender Punkt, weil unser Ego leer ist, tun wir uns andauernd miteinander vergleichen. Der Paulus schreibt da in Vers 6 folgendes: Keiner von euch darf den einen von uns auf Kosten des anderen hervorheben und sich damit auch noch wichtig machen. Der Paulus schreibt da, schaut, ihr dürft nicht den anderen, tut euch nicht miteinander vergleichen. In Bezug aufeinander vergleichen hat der berühmte christliche Literaturwissenschaftler und Philosoph C.S. Lewis etwas ganz Spannendes entdeckt. In Bezug auf die Konkurrenz von unserem Ego hat er Folgendes gesagt. Und zwar, ich lese vor: Der Stolz lebt wesensmäßig von der Konkurrenz mit den anderen. Der Hochmut freut sich nicht an dem, was er hat, sondern daran, dass er mehr hat als ein anderer. Wir sagen, die Menschen seien stolz auf ihren Reichtum, ihre Klugheit oder ihre Schönheit. Aber das ist nicht richtig. Sie sind stolz, weil sie reicher oder klüger oder schöner sind als andere. Ganz spannender Punkt. Das heisst Folgendes. Wenn du ein schönes, und ich meine richtig ein SUV, ein richtig schönes Auto hast, dann freust du dich. Ich freue mich an meinem Auto. Aber jetzt stellen wir mal vor, alle anderen haben genau das gleiche Auto. Dann verlierst du Freude an deinem Auto. Weil du eigentlich gar nie Freude gehabt hast an deinem Auto, sondern du hast nur Freude gehabt, weil du etwas Besseres hast als andere Menschen. Mit anderen Worten, der Stolz vertreibt alle echte Freude in unserem Leben. Wir freuen uns nicht an der Sache an sich, sondern einfach, weil unsere Sache halt besser ist als die Sache der anderen. Und von dem her, hast du etwas Tolles und plötzlich begegnest du Menschen, die haben etwas Tolleres. Oder du hast etwas und plötzlich merkst du, jetzt hat er genau das Gleiche. Also bist du andauernd damit beschäftigt, deinen Ballon aufzublasen, aber er bleibt gleich immer leer. Stolz ist total leer. Und jetzt haben wir eine spannende weitere Eigenschaft vom Stolz. Und zwar, der Stolz schmerzt ununterbrochen. Wenn man aufbläht ist, dann gibt es eine Dehnung. Der Ballon dehnt sich, wenn ich ihn aufblase. Und über Dehnung schmerzt. Ist eigentlich ganz simpel. So schnell, und ich kenne das aus eigener Erfahrung, fühlen wir uns verletzt. Übersehen. Zu wenig Aufmerksamkeit. Und zwar ist das etwas, was uns tagtäglich beschäftigt. Wenn uns eine Person kein Kompliment macht, denken wir, oh Mist, ist echt das Essen gut gewesen, das ich gekocht habe? Ist echt mein Kleid schön gewesen? Ist echt der Chef zufrieden gewesen mit dem, was ich heute gemacht habe? Entspreche ich den Ansprüchen von meinem Partner? So schnell sind wir getüpft. Und zwar jeden Tag. Jeden Tag. Es gibt keinen Tag, wo vergeht, wo du nicht einen kurzen Moment irgendwo verletzt bist und denkst, oh. Wir sagen doch, du hast meine Gefühle verletzt. Ein Gefühl kann man nicht verletzen. Dein Stolz ist verletzt. Die Überdehnung schmerzt ununterbrochen. Und unser Ego ist etwas, das uns tagtäglich schmerzt. Und der letzte Punkt, den wir noch von dieser Beschaffenheit anschauen möchten, ist, der Stolz ist nicht nur leer, er schmerzt nicht nur, sondern er ist auch instabil. Er ist instabil. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir sind so richtig aufgebläht, oder? Wenn man aufgebläht ist, sieht das zwar relativ gross aus, oder? Aber es ist sehr instabil. Das heisst, es kann jeden Moment kaputt gehen. Jetzt ist es spannend, oder? Wir haben hier einen Ballon, der vorher aufgebläht war und jetzt ist er nicht mehr aufgebläht. Jetzt ist ganz spannend. Zwischen diesen zwei Ballonen gibt es gar keinen Unterschied. Vorher war er leer und jetzt ist er auch noch leer. Und das führt uns zu einem ganz spannenden Punkt. Und zwar, der Stolz hat zwei Äste. Der erste Ast vom Stolz nennt sich Überheblichkeit. Man ist überheblich. Und da gibt es aber noch einen anderen Ast beim Stolz. Und der andere Ast, der nennt sich Minderwert. Minderwert bedeutet nichts anderes, als dass das Ego, das vorher aufgebläht ist, jetzt in sich zusammengesackt ist. Vorher haben wir die Überheblichkeit gehabt, das ist die Aufblähung. Minderwert bedeutet, es ist nicht mehr aufgebläht, sondern es ist in sich zusammengefallen. Aber Minderwert ist nichts anderes als Stolz. Wieso? Minderwert heisst, mein Ego ist gekränkt. Ich fühle mich minderwertiger als, ja, indem du dich vergleichst, als andere Menschen. Minderwert kann nicht existieren ohne die Wurzel vom Stolz. Es ist eigentlich Überheblichkeit, aber die Luft ist draussen. Man war vorher überheblich und jetzt ist man, jetzt ist die Luft draussen, oder? Das Ego ist gekränkt. Das ist mal ganz wichtig zu sehen. Minderwert und Stolz, Minderwert und Überheblichkeit kommt aus der gleichen Wurzel raus. Und jetzt ist bei dem Baum etwas, das gar nicht gut ist. Und zwar, wie jeder Baum, oder ich sage mal, wie viele Bäume, bringt auch dieser Baum da Früchte. Früchte sind einfach einmal gute Taten. Du kannst aus Überheblichkeit Gutes tun. Stell dir mal vor, du kannst aus Überheblichkeit ein Amt in der Gemeinde einnehmen, damit du Ehre und Lob und Anerkennung bekommst. Du kannst aus Überheblichkeit Menschen helfen und sie besuchen, weil es deinem Ego gut tut, dass du die Anerkennung bekommst. Da entstehen Früchte in diesen Bäumen. Und es entstehen auch Früchte im Minderwertbaum, wo er die gleiche Wurzel hat. Man kann aus Minderwert heraus ebenfalls Gutes tun. Man kann sich irgendwo einsetzen, damit man Identität, damit man gut dasteht. Man kann aus Minderwert heraus Beziehungen eingehen, weil die Person einem etwas gibt. Sie sieht gut aus, sie hat eine gute Stellung. Man könnte aus dem Stolz heraus gute Taten tun. Aber der Punkt ist, eigentlich sind die Taten gar nicht gut. Sie sind vergiftet. Die Früchte sind vergiftet. Und die Früchte sind der Grund, warum es so viel Streit gibt. Die Früchte sind der Grund, wo ja alles gut ist, was wir in der Gemeinde machen, warum das Gemeinden gespalten werden. Die Früchte sind der Grund, warum die Gemeinde in Korinth von der Zeit von Paulus riesengroße Machtkämpfe gehabt hat. Es hat ja jeder helfen, oder, in der Gemeinde, und jeder wollte Verantwortung übernehmen. Aber es ist aus dem Stolz rausgenährt worden. Die Früchte verderben nicht nur uns selber und machen uns kaputt, sondern sie zerstören auch unser Umfeld, weil wir essen nicht nur von den eigenen Früchten, sondern wir gehen sie weiter. Siehe Adam und Eva. Und so werden nicht nur wir, sondern auch unser Umfeld vergiftet. Und darum ist jetzt die Frage, wie können wir jetzt den Baum vom Stolz in unserem Leben vernichten? Wie können wir den vergiften? Jetzt gibt es so verschiedene Lösungsansätze in der heutigen Therapie. Ein grosser Ansatz ist, du bist überheblich. Das ist vor allem der christliche Ansatz. Also muss man die Person schlecht machen. Ich tue es jetzt mal ein bisschen übertrieben sagen, aber oh, ich bin stolz. Eigentlich bin ich doch gar niemand. Und eigentlich bin ich doch sowieso nur ein kleiner Wurm. Ich bin nicht wertvoll, weißt du, gar nichts. Ich bin nichts. Das gibt so Gemeindekulturen, wo das kultiviert wird. Du tust also sozusagen deine Überheblichkeit bekämpfen mit dich selber abmachen oder andere Menschen abmachen. Und das ist ein ziemlich schlechter Ansatz, schlechte Therapie. Jetzt gibt es aber noch eine weitere Therapie, das ist der Minderwert. Und zwar, das sind Leute, die Minderwert haben und du hast mit diesen Leuten zu tun und du versuchst die ganze Zeit, ihnen Selbstwert zu geben. Ja, weißt du, schau mal, was du geleistet hast in deiner Vergangenheit. Und schau, Jesus liebt dich ganz fest und du bist so wertvoll. Und so weiter und so fort. Und ich sage nicht, dass das zwingend nur schlecht ist, aber der Punkt ist, wenn du Minderwert therapieren, indem du versuchst, die Person gut zu machen, tust du eigentlich Minderwert therapieren mit Stolz. Und das kann nicht funktionieren, weil du kannst nicht Minderwert mit Stolz therapieren, weil Stolz ist ja die Wurzel vom Bösen. Also haben wir da ein riesengroßes Problem. Wie gehen wir mit dem um? Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, verändertes Ego. Die Antwort finden wir nämlich in unserem Text. Und zwar sagt der Paulus im Vers 3 etwas ganz, ganz Spannendes. Der Paulus ist in dieser Gemeinde angefeindet worden. Die Leute haben den Paulus nicht geachtet in dieser Gemeinde. Und jetzt ist ganz spannend, was er in dem Brief schreibt. Und zwar Vers 3. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil mir über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Der Paulus sagt also diesen Leuten Folgendes. Er sagt, hey Leute, es ist mir egal, was ihr über mich denkt. Das ist einmal die Aussage von Paulus. Viele Therapeuten würden jetzt sagen, sehr schön, super. Lass dich nicht von den Umständen dominieren, Paulus. Lass dich nicht von den Maßstäben von anderen, du musst dich nicht nach denen richten, sondern du hast deinen eigenen Maßstab. Du bist der, wo du selber bist, du bist. Aber jetzt geht der Paulus noch viel weiter und jetzt begeben wir uns in einen Bereich, wo uns fremd ist. Der Paulus sagt jetzt da, allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt. Und nachher sagt er, Achtung, nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Paulus sagt da, schaut, es ist mir völlig egal, was ihr über mich denkt. Und was ich über mich selber denke, ist mir auch völlig egal. Boah, was sagt der Paulus da? Das ist revolutionär und wir sind da gerade beim Neuland. Wir beschreiten Neuland. Was der Paulus da beschreibt, ist etwas ganz Spannendes. Er beschreibt Selbstlosigkeit. Selbstlosigkeit. Und das ist total revolutionär, was man da in unserem Text findet. Und zwar, der Paulus ist nicht überheblich und er hat auch keinen Minderwertigkeitskomplex, sondern der Paulus ist selbstlos. Der Paulus hat es gar nicht nötig, zu wissen, was andere Menschen über ihn denken oder was er selber über sich denkt, weil er einfach gar nicht oft über sich nachdenkt. Viele würden sagen, ja, der Paulus, der hat ein gutes Selbstwertgefühl. Nein, der Paulus hat nicht ein gutes Selbstwertgefühl und er hat kein schlechtes Selbstwertgefühl. Weil ihm sein Selbstwertgefühl einfach egal ist. Es ist ihm egal. Der Paulus hat es gar nicht mehr nötig, über sich selber nachzudenken, weil es ihm einfach egal ist. Der Paulus spielt das Spiel mit Selbstwert oder nicht einfach gar nicht mehr mit. Er schaut einfach nur zu Füssen. Selbstlosigkeit, was bedeutet das genau? Ich mache ein paar Beispiele. Ein selbstloser Mensch ist nicht in sich verliebt, aber er hasst sich selber auch nicht. Ein selbstloser Mensch schaut sich im Spiegel an, empfindet keine narzisstische Selbstliebe, aber verschrickt auch nicht, wenn er sich sieht. Es ist ihm einfach nicht so wichtig, wenn er aussieht. Ein selbstloser Mensch fürchtet keine öffentliche Anerkennung. Wenn er ein Kompliment bekommt, heisst er, hey, weißt, das ist Jesus, nur Jesus gewesen. Aber wenn er ein Kompliment bekommt, sagt er, danke vielmals. Ein selbstloser Mensch wird nicht verletzt durch Kritik. Er muss aber Kritik auch nicht abwenden. Nein, ich will nicht wissen, wie ihr meine Predigt gefunden habt. Ich will nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Nein, der selbstlose Mensch sieht Kritik als eine Möglichkeit, sich selber in einem Punkt zu ändern. Der selbstlose Mensch kann sich freuen am Erfolg von anderen, wie er sich an seinem eigenen Erfolg freuen kann. Der Selbstlose liebt es einfach zuzuschauen, wie einer etwas gut kann, weil er einfach denkt, wow, der kann das gut. Der Selbstlose kann sich an Sachen freuen, die nichts mit ihm selber zu tun haben. Er freut sich einfach daran, weil es halt einfach gut ist. Der Selbstlose kann echte Liebe schenken, weil er sich selber verschenken kann. Ha. Wenn wir das so hören, ich weiss nicht, wie es bei euch geht, so, ich denke, boah, das will ich. Oh, wie ist das schön. Wie ist das schön, was der Paulus da erlebt. Schau, es ist mir egal, was ihr von mir denkt und was ich über mich selber denke, ist mir auch ziemlich egal. Ich wünsche mir das. Vielleicht denkst du so, ich wünsche mir es auch, aber das ist doch eine völlige Utopie, das ist doch gar nicht realistisch, was der heute Morgen davor erzählt. Ich glaube, es ist realistisch. Und darum ist es gut, dass wir im Paulus auf der Spur bleiben und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt, der Schlüssel zur neuen Identität. Was ist jetzt der Schlüssel? Und wir finden ihn in Vers 4. Also nur eins: Der Paulus macht seine Identität nicht fest, was andere Menschen über ihn denken. Er macht seine Identität aber auch nicht an dem fest, was er selber über sich denkt. Er macht seine Identität fest, wie es im Vers 4 heißt: Entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mir spricht. Nicht, was andere Menschen denken, nicht, was ich selber denke, sondern das einzige Entscheidende in meinem Leben ist, was Gott über mich denkt. Jetzt, was wollen wir genau unter uns unter dem vorstellen? Der Paulus macht jetzt im Vers 3 ein Bild, und zwar nimmt das Bild von einem Gericht. Er redet da mehrfach von Verurteilen und Gericht. Der Paulus sagt da Folgendes damit. Schaut, wenn ihr versucht, den Ansprüchen von anderen Menschen zu gerecht werden und euren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, die eigenen Ansprüche sind häufig noch viel schlimmer, weil die kommen mit Perfektionismus rein. Wenn ihr versucht, den Ansprüchen von anderen Menschen und den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, dann befindet ihr euch jeden Tag im Gericht. Weil jeden Tag bist du mit der Frage konfrontiert, habe ich den Ansprüchen der Menschen genügt? Den Ansprüchen von meinem Chef habe ich denen heute genügt? Von meinem Partner? Von meinen Kindern? Den Ansprüchen der Leute in der Gemeinde? Den Ansprüchen von mir selber? Und jeden Tag, wenn die Fragen im Gerichtsprozess kommen, ist das Urteil gleich. Ungenügend. Du hast nicht genügt. Probier es das nächste Mal besser. Du bist andauernd auf der Anklagebank. Jetzt ist aber ganz spannend, was der Paulus da sagt. Der Paulus schreibt an einem anderen Ort, in einem Brief, Römer 8, Vers 1, etwas ganz Spannendes. Er sagt, wer mit Jesus Christus verbunden ist, wird nicht mehr verurteilt. Mit anderen Worten, der Paulus weiss, er selber ist gar nicht auf der Anklagebank. Wieso? Weil er das Gericht schon lange verlassen hat. Der Paulus ist gar nicht auf der Anklagebank, weil er das Gericht verlassen hat. Aber jetzt ist meine Frage, warte schnell, wenn der Paulus jetzt da raus ist, wer ist denn auf der Anklagebank? Jesus Christus ist auf der Anklagebank. Jesus Christus ist auf die Erde gekommen und hat ein Leben gelebt, voll Liebe, Annahme und Mitgefühl. Doch am Ende von seinem Leben ist er in einem Gerichtsprozess drin. er wird verurteilt. Wie reagiert Jesus auf die Anklage, auf die Verurteilung? Was macht er? Was sagt er? Gar nichts. Jesus Christus lässt alle Anschuldigungen, jeden Spott, alle Schläge, jede Geiselung über sich erdulden, wie ein Schaf, das schweigt, wenn es vor seinem Schlechter steht. Jesus lässt alles über sich ergehen, damit wir die Anklage nicht über uns ergehen lassen. Was ist Jesus vorgeworfen worden? Wieso hat man Jesus gekreuzigt? Der Vorwurf war an Jesus, der Mann wollte sein wie Gott. Was ist unser Problem? Warum sind wir Menschen in die Schuld gefallen? Wir wollten sein wie Gott. Jesus ist gekreuzigt worden und über ihn haben sie geschrieben, König. Mit anderen Worten, Jesus stirbt aufgrund von unserem Stolz. Sie haben ihm Stolz vorgeworfen und darum ist er gestorben. Jesus nimmt unseren Platz ein auf der Anklagebank. Dort, wo Jesus steht, dort müsste eigentlich mehr stehen. Aber es ist ein anderer dort, nämlich Jesus Christus. Jesus stirbt an unserer Stelle, damit wir frei sein können von jeglicher Verurteilung. Und darum kann der Paulus schreiben in Römer 8, Vers 1, wer mit Christus verbunden ist, wird nicht mehr verurteilt. Wenn wir die Verbindung mit Jesus haben, können wir aus dem Gerichtssaal rauslaufen. Römer 6, wir kommen nicht mehr ins Gericht, weil Jesus dort ist. Wir können mit Jesus verbunden sein. Es gibt nur einen Weg. Auf unsere Knie gehen, Sünde bekennen und Jesus unser Leben vollständig hergeben. Dann sind wir mit Jesus verbunden. Und dann gibt es nie mehr ein Gericht. Völlige Befreiung von jeglichen Anklagen. Vielleicht denkst du jetzt Halleluja, aber ich meine, ich bin mit Jesus verbunden. Ich bin sein Kind, in dieser Serie geht es ja um das. Aber gleich bin ich immer wieder auf der Anklagebank. Ich bin jeden Tag auf der Anklagebank. Wie kann das sein, wenn ich mit Jesus verbunden bin? Es gibt ein Mittel gegen den Stolz. Das einzige Mittel gegen den Stolz ist das Evangelium. Ich möchte mit euch kurz noch ein Gedankenspiel machen. Wie können wir jetzt den Baum töten? Ich bin, und ich muss da ganz sagen, ganz offen sagen, ich bin auf Google gegangen und ich habe gefragt dort, wie kann man einen Baum töten? Und ich bin dann auf sehr unseriöse Seite gekommen, weil es geht dort darum, dass man sozusagen den Baum vom Nachbarn töten kann, weil der Baum vom Nachbarn stört. Okay. Und ich habe auf dieser Homepage etwas Spannendes gelesen. Und zwar kannst du tatsächlich einen Kupfernagel nehmen und den Baum hineinschlagen. Das Problem ist aber, es funktioniert nicht, weil wenn der Baum gesund ist, macht das überhaupt nichts. Du kannst 10 von diesen Nägeln hineinschlagen. Wenn aber der Baum schwach ist und krank ist, dann gibt es spezielle Kupfernägel. Und zwar die hier. Das sind Kupfernägel, die in Kupfersulfat eingelegt worden sind. Und wenn der Baum schwach ist, dann kannst du den beim Nachbarn hineinschlagen. Und dann besteht eine gewisse Chance, aber eben, ich weiss nicht, wie seriös es war, dass der Baum stirbt. Das ist ganz entscheidend, wenn wir wissen, wieso. Es gibt auch einen Nagel, den wir in diesen Baum hineinschlagen können. Und der einzige Nagel ist das Kreuz. Das Kreuz ist der einzige Nagel, der unseren Stolz zum Sterben bringt. Wenn wir wissen, wieso. Jetzt wird es ganz spannend. Das Kreuz spricht der Überheblichkeit zu. Du bist so dermassen überheblich, dass es den Tod von Gott gebraucht hat. Das Kreuz spricht deiner Überheblichkeit zu. Schau, du kannst gar nichts tun, um gerettet zu werden. Das Einzige, was du kannst tun, ist Hilfe annehmen. Und das ist extrem demütigend. Und darum lesen wir in der Bibel, im Psalm 119, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Du kannst, ohne selber demütigend zu werden, nicht das Evangelium annehmen. Das Evangelium demütigt die Überheblichkeit. Aber jetzt ist spannend. Das Evangelium spricht nicht nur der Überheblichkeit zu, schau mal, wie du verdorben bist, sondern das Evangelium spricht auch im Minderwert zu. Du bist unendlich wertvoll. Ha! Du bist so wertvoll für Gott, dass er seinen eigenen Sohn für dich hergegeben hat. Du bist jetzt ein Kind vom Höchsten. Du bist ein Thronanwärter. Du wirst eines Tages auf Thronen hocken und mit dem Volk Israel regieren, wenn das neue Jerusalem anbricht. Wie kannst du nun jemals Minderwert haben in deinem Leben? Das Kreuz tut beides kurieren. Und zwar nur das Kreuz. Und das ist so wundervoll. Das Kreuz bringt uns zu echter Selbstlosigkeit. Nicht Minderwert, nicht Überheblichkeit. Versteht ihr? Häufig hat man das Gefühl, Demut heisst, dass man gering von sich denkt. Nein, du kannst gar nicht höher von dir denken, weil du bist ein Sohn oder eine Tochter vom höchsten Gott. Sondern Demut bedeutet, dass wir weniger an uns denken. Dass wir halt selbstloser sind. Und darum liebe ich den Begriff Selbstlosigkeit. Weil das ist genau das, was der Paulus beschreibt. Es ist mir egal, was ihr von mir denkt, es ist mir egal, was ich über mich selber denke. Das einzige Entscheidende ist, wie Gott über mich denkt. Jetzt, wie können wir das Evangelium in unserem Leben als Mittel brauchen, um den Stolz zu töten? Indem wir das Evangelium jeden Tag neu durchbuchstabieren. Heute Morgen hörst du das Evangelium. So gut, dass du da bist. Heute Morgen wirst du ein bisschen mehr freigesetzt von deinem Stolz, wenn du auf dich wirken lässt und mit offenem Herz da hockst. Lies jeden Tag in deiner Bibel, weil die Bibel trieft, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament, voll von Evangelium. Du kannst nicht zu einem alttestamentlichen Text kommen, dass du das Evangelium drinnen findest. Lies das und lass auf dich wirken und sag, Herr, zeig mir das Evangelium neu. Evangelium ist nicht A, B, C, sondern A bis Z. Es ist die alles durchdringende Botschaft vom Glauben. Wir müssen es immer wieder hören. Lass selber Predigten, lies Bücher, wo es ums Evangelium geht. Und jetzt möchte ich ganz besonders sagen, kämpf mit Bibelversen. Meine Frau hat bei uns am Badzimmerschränkli einen Vers hergehängt aus Psalm 139. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Immer wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich das. Ich danke dir. Du kannst dich nicht im Spiegel anschauen und denkst, boah, schau mal, was ich gemacht habe. Nein, Gott, danke. Oder andere Verse, die Leute brauchen. Oder Vers 4, da entscheidend ist allein das Urteil, das Gott über mich hat. Schreib dir das mal raus und wenn du wieder auf der Anklagebank bist, sagst, das einzige Entscheidende ist, was Gott über mich denkt und dann spazierst du einfach raus, wie bereits Jesus dort ist. Die Verhandlung ist vertagt, ich spaziere jetzt raus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ein Vers, den ich häufig brauche, und jetzt noch ganz zum Schluss, wunderschöner Gedanke, ich weiss, ich bin ein bisschen überziehen. Was ist das Urteil, wo Gott Vater über seinen Sohn hat? Es kommt mehrmals in der Bibel vor. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Wenn wir aus dem Gerichtssaal rausspazieren, hat Gott auch noch ein Urteil über uns. Und zwar das Gleiche, was er über seinen Sohn hat. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich wohlgefallen. Und wenn ich von Minderwert plagt werde, und das denkt vielleicht an diesen Typ dort sicher nicht, doch, der Typ ist recht, dann spreche ich mir das immer wieder neu zu. Ganz egal, was ich gemacht habe, ganz egal, was die Leute von mir denken, ganz egal, was ich jetzt von mir selber denke. Ich bin ein geliebter Sohn und Gott hat Wohlgefallen an mir. Nicht aufgrund von dem, was ich gemacht habe, sondern aufgrund von dem, was Jesus gemacht hat. Oh, wie viel spreche ich mir das zu? Wir müssen kämpfen mit diesen Worten, kämpfen. Und ich möchte dir das einfach mitgeben. Du das Evangelium immer neu durchbuchstabieren, weil es setzt dich frei von Stolz, von Überheblichkeit, von Minderwert. Oh, wie ist es schön, selbstlose Menschen um sich herum zu haben. Und das können wir nicht selber, aber Jesus kann das in uns. Wir fangen uns häufig an zu definieren, oder? Jetzt sind wir in Sünde hineingehauen. Oh nein, jetzt bin ich wieder, jetzt habe ich wieder versagt. Der Paulus definiert sich nicht einmal aufgrund von seiner Sünde. Er sagt da, das ist völlig verrückt, er sagt da, hey, schaut Leute, in Vers 4, ich weiss nicht, ob ich mir etwas zu Schulden lassen kann, bei euch. Er sagt so, hey, ich weiss nicht, vielleicht habe ich mich versündigt, aber ich denke es jetzt mal nicht. Aber auch das spielt keine Rolle. Weil das Einzige, was entscheidend ist, ist, was Gott über mich denkt. Ich lasse mich nicht einmal davon definieren, dass ich sündige. Der Paulus bezeichnet sich an einem Ort, ich bin der Höchste von allen Sündern. Er sagt, ich bin nicht, ich bin gsi. Es hat keinen Einfluss auf seine Identität. Wenn wir sündigen, hat das keinen Einfluss auf unsere Identität. Weil wir sind jeden Moment, wenn wir mit Jesus verbunden sind, ein Sohn und eine Tochter von ihm. Jeden Moment. Und das ist das Evangelium. Weil sonst müssen wir immer wieder etwas tun, das. Aber es ist bereits da. Nehmen wir das mit. Amen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für das Evangelium und ich danke dir, Herr, dass du die Botschaft, die wir heute gehört haben, in den Herzen der Leute weiter bewegst, Jesus. Jesus, töt du den Baum vom Stolz, den Baum der Erkenntnis, Jesus, wo bereits die ersten Leute zum Sündenfall geführt hat. Zerstör du den Baum in unserem Leben. Setz du uns frei, Herr, durch die frohe Botschaft. Amen.